Ich bin in Florenz? Langtons Kopf pochte. Er saß aufrecht in seinem Krankenbett und drückte den Rufknopf. Dr. Brooks eilte in das Zimmer. Ist alles in Ordnung? Langton schüttelte fassungslos den Kopf. Ich bin in Italien? Gut, sagte sie. Ihre Erinnerung kehrt zurück. Nein! Langton blickte zum Fenster und zeigte auf das Bauwerk in der Ferne. Ich kenne dieses Gebäude. Das ist der Palazzo Vecchio. Dr. Brooks schaltete die Zimmerbeleuchtung ein und die Skyline von Florenz verschwand. Mr. Langton, machen Sie sich keine Sorgen. Sie leiden an einer leichten Amnesie. Aber Dr. Marconi hat mir bestätigt, dass Ihre Hirnfunktionen völlig in Ordnung sind. Der bärtige Arzt stürzte in diesem Moment ebenfalls ins Zimmer. Das Adrenalin in Langtons Kreislauf kämpfte gegen das Sedativum an. Was ist mit mir passiert? Welchen Tag haben wir heute? Alles ist bestens, sagte Dr. Brooks. Bleiben Sie ruhig. Es ist früher Morgen und heute ist Montag, der 18. März. Montag. Das Letzte, woran Langton sich zu erinnern vermochte, war, wie er über den Campus von Harvard zu einer samstäglichen Vorlesung gegangen war. Aber das ist 2 Tage her. Panik drohte in ihm aufzusteigen. Das Pingen des Herzfrequenzmonitors beschleunigte sich. Der ältere Arzt kratzte sich den Bart und machte sich an den Apparaten zu schaffen, während Dr. Brooks sich zu Langton auf das Bett setzte. »Sie werden wieder gesund«, versicherte sie in sanftem Tonfall. »Wir haben bei Ihnen eine rückläufige Amnesie diagnostiziert, was bei Schädeltraumata sehr häufig vorkommt. Ihre Erinnerungen an die letzten Tage sind verschwommen oder fehlen, aber Sie werden keine bleibenden Schäden davontragen. Erinnern Sie sich an meinen Vornamen?« Langton überlegte kurz. »Sienna«, sagte er dann. »Sehen Sie«, die Ärztin lächelte, »Sie bilden bereits neue Erinnerungen.« »Was ist passiert? Wie bin ich hergekommen?« »Okay, ich erzähle es. Vor 3 Stunden sind Sie in unsere Notaufnahme gestolpert. Sie haben aus einer Kopfwunde geblutet und das Bewusstsein verloren. Wir wussten nicht, wer Sie sind. Sie murmelten etwas auf Englisch. Also hat mich Dr. Marconi gebeten, ihm zu helfen. Ich bin Ärztin, komme aus England und habe ein Sabbatjahr eingelegt.« Plötzlich knackte die Gegensprechanlage. »Dottore Marconi?« Der bärtige Arzt drückte auf einen Knopf an der Wand. »Sie?« Eine Stimme sprach in schnellem Italienisch. Langton verstand nichts. Doch ihm entging nicht, dass sich die Ärzte überrascht ansahen. »Was geht da vor?« fragte Langton die Ärztin. »Das war der Empfang der Intensivstation. Jemand hat nach Ihnen gefragt. Er will Sie sehen.« »Es ist sehr merkwürdig, dass jemand hergekommen ist. Wir kannten bis eben nicht einmal Ihren Namen und Sie sind noch nicht in unserem System registriert.« Langton richtete sich mühsam in seinem Bett auf. »Wenn diese Person weiß, dass ich hier bin, dann muss sie auch wissen, was passiert ist.« Dr. Brooks blickte zu Dr. Marconi, der den Kopf schüttelte und auf seine Uhr tippte. Sie wandte sich wieder an Langton. »Das hier ist die Intensivstation. Kein Besucher hat vor 9 Uhr morgens Zutritt. Dr. Marconi wird sich erkundigen, wer der Besucher ist und was er will.« »Interessiert es vielleicht jemanden, was ich will?« fragte Langton. »Mr. Langton, es gibt ein paar Dinge, die Sie noch nicht wissen, in Bezug auf das, was Ihnen widerfahren ist. Und ich denke, es ist nur fair, dass Sie alle Fakten erfahren, bevor Sie mit jemandem reden. Allerdings glaube ich, dass Sie im Moment noch zu schwach sind, um...« »Ich habe ein Recht zu erfahren, was los ist«, rief Langton aufgebracht. Dr. Marconi sah seine jüngere Kollegin an und nickte zögernd. Dr. Brooks seufzte. »Okay, ich sage Ihnen, was wir wissen. Und Sie werden sich nicht aufregen, versprochen?« Langton nickte, obwohl die Kopfbewegung schmerzte. »Als erstes müssen Sie wissen, Ihre Kopfwunde wurde durch eine Kugel verursacht.« Langtons Herzfrequenzmonitor pinkte wieder schneller. »Wie bitte?« »Ein Schuss hat Ihre Schädeldecke gestreift. Und Sie haben aller Wahrscheinlichkeit nach eine Gehirnerschütterung erlitten. Sie haben Glück, dass Sie noch am Leben sind. Ein paar Zentimeter tiefer und...« Langton starrte sie ungläubig an. »Jemand hat auf mich geschossen?« Draußen vor der Intensivstation wurden ärgerliche Stimmen laut. Fast im gleichen Moment sah Langton, wie die Tür am anderen Ende des Ganges aufgestoßen wurde. Eine Frau näherte sich durch den Korridor. Sie war ganz in schwarzes Leder gekleidet, wirkte stark und geschmeidig und hatte dunkle, kurze Haare, die mit Gel zu einer Stachelfrisur geformt waren. Sie hielt direkt auf Langtons Krankenzimmer zu. Ohne zu zögern trat Dr. Marconi durch die offene Tür, um die Besucherin aufzuhalten. »Ferma qui«, sagte er in bestimmendem Ton. Ohne innezuhalten zog die Fremde eine Pistole mit Schalldämpfer, zielte auf Dr. Marconis Brust und feuerte mehrmals. Langdon sah voller Entsetzen, wie Dr. Marconi rückwärts in den Raum stolperte und zu Boden ging. Ungläubig fasste sich der Arzt mit beiden Händen an die Brust. Sein Laborkittel war blutdurchtränkt. Fünf Seemeilen vor der italienischen Küste steuerte die 70 Meter Luxusjacht Mendacium durch den frühmorgendlichen Dunst, der von der Adria aufstieg. Der Stealth-Rumpf der Yacht war in mattem Grau gestrichen und verlieh ihr die feindselige Aura eines Kriegsschiffs. Das Schiff war ursprünglich mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet gewesen. Spa, Pool, Bordkino und Helikopterlandeplatz. Der Besitzer hatte allerdings die meisten Räume wieder ausgeschlachtet, um eine hochmoderne, mit Blei abgeschirmte elektronische Kommandozentrale zu installieren. Der Kontrollraum der Mendacium verfügte über einen Stab von nahezu 2 Dutzend Personen, Techniker, Analytiker und Missionskoordinatoren. Sie standen in ständigem Kontakt mit den verschiedenen landbasierten Operationszentralen der Organisation. Die Sicherheitseinrichtungen des Schiffes schlossen eine kleine Einheit von Söldnern ein, sowie 2 Raketenabwehrsysteme und ein Arsenal der modernsten Waffen. Weiteres Personal erhöhte die Zahl der Menschen an Bord auf mehr als 40. Die Mendacium war im Endeffekt ein mobiles Bürogebäude, von dem aus der Eigner sein Imperium lenkte. Bei seinen Angestellten nur als der Provost bekannt, war er ein kleiner Mann mit dunkler Haut und tiefliegenden Augen. Seine wenig imposante Erscheinung und seine direkte Art wirkten mehr als angemessen für jemanden, der sein riesiges Vermögen mit verdeckten Dienstleistungen gemacht hatte, hart am Rande oder jenseits der Legalität. Man hatte ihm schon viele Namen gegeben: Vermittler der Sünde, Diener des Teufels, doch er war nichts von alledem. Der Provost verschaffte seinen Klienten die Möglichkeit, ihren Angelegenheiten nachzugehen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Es war nicht sein Problem, dass die Menschheit zur Sünde neigte. Trotzdem war der moralische Kompass des Provosts unverrückbar wie ein Fixstern. Er hatte sich seinen Ruf und das Konsortium selbst auf der Grundlage 2 goldener Regeln erarbeitet. Versprich nie etwas, das du nicht halten kannst. Belüge nie einen Klienten. Niemals. Im Lauf seiner Karriere hatte der Provost jedes Versprechen gehalten und nie gegen eine Vereinbarung verstoßen. Sicher gab es Kontakte, die abgeschlossen zu haben, er im Nachhinein bedauerte. Doch von ihnen zurückzutreten, war für ihn nie eine Option gewesen. An diesem Morgen betrat er den Balkon der Eigner Suite, blickte auf die See und versuchte, die innere Unruhe zu vertreiben. Ein Jahr zuvor hatte er eine Entscheidung getroffen, deren Folgen nun alles bedrohten, was er je geschaffen hatte. »Ich habe dem falschen Mann meine Dienste versprochen.« Die Fehleinschätzung hatte einen Sturm unvorhersehbarer Herausforderungen ausgelöst und ihn gezwungen, einige seiner besten Agenten auszusenden, mit dem Befehl, alles nur Erdenkliche zu tun, um sein schlingerndes Schiff am Kentern zu hindern. Nun wartete der Provost auf die Meldung eines bestimmten Agenten. »Vajenta«, dachte er, als er sich die stachelhaarige Spezialistin vorstellte. Ihr war in der letzten Nacht ein verhängnisvoller Fehler unterlaufen, der unabsehbare Konsequenzen nach sich zog. Sie hatte behauptet, ihr Fehler wäre einfach Pech gewesen. Das Gurren einer Taube zur falschen Zeit. Der Provost glaubte nicht an Pech. Alles, was er unternahm, war so orchestriert, dass Zufall und Willkür keine Chance hatten. Er hatte eine makellose Erfolgsbilanz und führte seine Unternehmungen mit äußerster Diskretion durch. Mit der Zeit hatte ihm dies eine atemberaubende Klientel beschert. Milliardäre, Politiker, Scheichs, ganze Regierungen. Reglos und geduldig stand der Provost an Deck und wartete auf die Nachricht, dass Vajenta ihre Mission wie geplant abgeschlossen hatte.